Liebe Gemeinde, es ist lange her, über einem Jahr, seitdem ich hier bei euch in Ettenheim gewesen bin. Schön, dass ich hier bin und schön, dass wir in Deutschland jetzt ohne irgendwelche Einschränkungen zum Gottesdienst kommen dürfen. Heute möchte ich einen Text aus dem Alten Testament wählen und aus dem ersten Buch der Bibel. Aus dem ersten Buch der Bibel, der erste Mose. Es heißt auch Genesis, das Fremdwort, das griechische Wort. Genesis, der Anfang, Geburt, Entstehung. Das erste Buch der Bibel ist ein Buch der Anfänge, ein sehr wichtiges Buch. Wir wissen, woher unser Universum kommt. Daher wissen wir, es ist nicht Evolution. Gott ruft das Universum, indem er sprach, aus dem Nichts und es wurde. In diesem Buch wissen wir auch den Anfang der Menschen. Gott hat den Mensch nach seinem Bilde geschaffen. Wir wissen auch, über die erste Katastrophe, die hier auf der Erde entstanden ist, über den sogenannten Sündenfall. Jetzt unverblümt. Wir alle hier, die hier sitzen, ohne Ausnahme, mich und jeder hier, sind infiziert mit diesem tödlichen Virus, was die Bibel Sünde nennt. Wir haben gesungen, dass Gott heilig ist. Und Sünde ist genau das Gegenteil. Und der Beweis dafür, dass wir mit diesem Virus angesteckt ist, ist, dass wir erstens sterben werden und das zweite ist das Elend in dieser Welt. Das sind Hinweise, deutliche Hinweise darauf. Dieses Buch ist grundlegend. Alle Lehren des christlichen Glaubens sind in diesem Buch zu finden. Egal welche, alle wichtigen Lehren. Es ist ein sehr interessantes und wichtiges Buch. Es ist so, dass dieses Buch besonders angegriffen worden ist durch die kritische Theologie, durch die Professoren. Man will nicht haben, dass es einen Gott gibt. Dennoch ist dieses Buch, das erste Buch Mose, Gottes ewiges und gültiges Wort von Ewigkeit zu Ewigkeit, unabhängig, was ich und du davon denken. So, ich lese 1. Buch Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr, Gott, hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, ihre Sklavin, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt, ist auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte vor Sarai, meiner Herrin: Bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deinen Nachkommen so mehr vermehren, dass man ihn nicht mehr zählen kann. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Und da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hat: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Beer Lahai Roi. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn, und Abram gab seinem Sohn, dem Hagar geboren hat, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar dem Ismael gebar. Liebe Freunde, wir sehen hier das menschliche Elend und Gottes barmherzige Eingreifen. Ich möchte diesen Text in zwei Punkte aufgliedern. Erstens das menschliche Durcheinander und zweitens das barmherzige Eingreifen Gottes. Erstens das menschliche Durcheinander. Ich denke, niemand von uns hier wird bestreiten, dass vieles in dieser Welt, in unserem Land, und auch in unserem eigenen Leben, auch als Christen, nicht in Ordnung ist. Es gibt viel Chaos. Vieles läuft schief. Und dieser Fall, liebe Freunde, ist schon lange vorher, vor dem Ukraine-Krieg und vor dem Krieg hier in Europa. Und jetzt bekommen wir einen intimen Einblick in das Leben eines Ehepaars. Ich denke, die meisten von uns würden das nicht haben wollen. Wir haben einiges in unserem Leben, in unserer Ehe, das wir nicht gern haben, das schief liegt. Das Ehepaar ist Abram und Sarai. Zentrale Figuren des Handelns Gottes und der Heilsgeschichte. Sie sind Helden des Glaubens. Sie haben noch nicht ihren neuen Namen von Gott. Abraham und Sarah. Das kommt erst nach 13 Jahren im nächsten Kapitel. Abraham ist der Pionier des Glaubens. Er wird genannt im Neuen Testament, dass er der Vater aller Gläubigen ist. Ich weiß nicht, was du für Konflikte hast in deiner Ehe und sonst in deinem Leben, aber wir haben die und jede Ehe hat ihre Konflikte. Und deswegen, weil ich und meine Frau sündige Menschen sind und der Ego will sich durchsetzen. Hast du das vielleicht in deiner Ehe auch erlebt? Woher kommen Konflikte? Und ich möchte vielleicht noch etwas desillusionieren. Seitdem ich Christ geworden bin und verheiratet bin, Kinder habe, Bin ich der Überzeugung, dass unsere Ehen, als Christen jetzt rede ich, nicht so gut sind, wie wir den Eindruck erwecken wollen. Ich habe gesehen, es gibt Ungläubige, die besser sind, besseres Ehepaar als Gläubige. Das wundert mich gar nicht. Und jetzt sehen wir die zentrale Krise dieses Ehepaars, außer den tausend Dingen, die im Alltag ablaufen. Es heißt in Vers 1, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, sie war steril. Man weiß nicht, wie lange sie verheiratet sind, vielleicht über 20 Jahre, 10 Jahre wohnt er schon in Kanaan. Gott hat ihn aus Ur in Chaldea, im heutigen Irak am Euphrat, etwa 200 Kilometer nordwestlich von dem Persischen Golf, hat er ihn berufen und jetzt er hat diese lange Reise nach Kanaan vollgebracht. Sie bekommt keine Kinder, das ist damals zentral, auch für das Familienleben. Heute kann man Kinder adoptieren, kann man darüber hinweggehen, wir sind so wohlhabend, man kann tausend Dinge machen und ablenken von der Krise. Heute vielleicht, die Krisen in der Ehe sind eher Geld, Streit, sexuelle Befriedigung und diese tausend Dinge, worüber wir in der Ehe streiten können. Immer eine Folge von dem Ego, dem gefallenen Ego, der ganz oben stehen will und herrschen will. Und jetzt haben sie keinen Sohn. Das ist verheerend damals. Und je älter sie werden, umso unwahrscheinlicher wird es, dass sie überhaupt einen Sohn. Gott hat ihnen gesagt, ich werde dir einen Sohn geben und in ihm sollen alle Geschlechter der Erde bis heute gesegnet werden, nämlich Jesus Christus. Und ich kann mir vorstellen, dass Sarah fragt, ja, wo sind diese Verheißungen Gottes? Ist das alles? Vielleicht fragst du dich auch als Christ, ist das alles? Ich bin so unglücklich in meinem Glauben. Ich habe keine Erfüllung. Und natürlich, wie wir sind intelligente Wesen, weil wir im Bild Gottes geschaffen sind, versuchen alle möglichen Methoden, unsere Probleme zu lösen. Und Sarai, wie sie hieß damals, hat sie eine tolle Idee. Jedenfalls denkt sie so. Sagt, ich habe eine Sklavin, Hagar. Du kannst von ihr ein Kind bekommen. Und das Problem ist gelöst. So denken wir oft. Als Christen sogar. Weltliche Methoden verwenden, um Krisen zu lösen. Und nachher wird es noch schlimmer. Sie wollen Gott nachhelfen, um seine Erfüllung, um seine Verheißungen zu erfüllen. Wir lesen in 2, und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen. Das ist unwahrscheinlich, diese Aussage. Sie weiß doch, Gott ist souverän. Er steckt auch dahinter. Nicht auf Gott warten, sondern handeln jetzt. Gehe doch zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Denkt sie. Wie oft unsere Lösungen so vielversprechend aussehen. Nachher kommt die Quittung, wie es hier in dieser Geschichte der Fall ist. Abraham, und darf ich hier sagen, der Trottel Abraham, der Trottel, der Ehemann, fügt sich ein und hört auf ihre Stimme. Vielleicht darf ich mal ein Wort sagen dazu. Diese Art, Kinder zu bekommen damals, war nach den damaligen ethischen Normen und Kultur in Ordnung. Nichts dagegen war zu sprechen. Und wir müssen höchst vorsichtig, liebe Brüder und Schwestern, dass wir mit weltlichen Methoden geistliches Treiben wollen. Die Quittung kommt. Und wir werden es nicht übersehen. Wir werden leiden darunter. So wie es hier der Fall ist. Auch in der Gemeinde ist es so, dass wir Methoden finden, um jemand mit Ellbogen oder nicht so offensichtlich auszumanövrieren. Geh zu meiner Sklavin, ist kein Problem. Sie ist ein Gegenstand, sie ist eine Maschine jetzt, die ich gebrauchen kann, um ein Kind, einen Sohn zu bekommen. Es ist interessant hier, das heißt hier wortwörtlich in Hebräisch, dass Abraham hörte auf die Stimme seiner Frau. Genauso wie damals Adam auf die Stimme seiner Frau gehört. Wir sollen auf unsere Frauen hören. Wir sollen, die sind oft viel klüger und gescheiter als wir Männer. Sie haben Empfindungen für Dinge, wovon wir keine Ahnung haben. Aber wir müssen alles anhand Gottes Wort und Normen überprüfen. Und es ist erstaunlich, wie diese Frau Sarai handelt, jedenfalls für uns heute. Sie handelt erstens gegen Gott. Gott hat die Ehe nicht so konzipiert. Ein Mann, eine Frau. Punkt. Keine Seitensprünge. Und keine solche Tricks. Dann gegen sich selbst. Ist erstaunlich. Sie zieht sich zurück, gibt diese Sklavin ihrem Mann als Frau, steht da, als Frau. Sie gibt ihm dem Hagar als Frau. Das lesen wir in Vers 3. Gegen Abraham, dass sie ihn sowas zumutet. Und ihn verwickelt in solche tiefgreifende Dinge. Und natürlich, das größte Opfer ist natürlich Hagar. No name, nichts, ein Gegenstand, das hin und her geschoben und gebraucht wird. Hüten wir uns davor, liebe Brüder und Schwestern, irgendjemand zu manipulieren zu unseren Gunsten. Gott wird das ahnden. Auch wenn wir das momentan nicht erleben und wahrnehmen. So, anstatt Abraham sie zu korrigieren, hört er auf ihre Stimme, macht mit. Natürlich war es kein Heldentat, mit einer anderen Frau zu schlafen. Vielleicht will er keine ehelichen Konflikte. Wir wissen, wie wir uns scheuen vor ehelichen Konflikten. Bloß die Wahrheit nicht sagen. Oder? Besonders wir Männer. Und ich muss das sagen, als eigene Erfahrung, Beobachtung aus der Bibel, dass wir Ehemänner oft als Leiter in der Ehe und in der Familie mächtig versagen, weil wir keine geistliche Substanz haben. Nicht mit dem Herrn leben. Nicht so eng jedenfalls. Und dann natürlich, Hagar ist schwanger. Sie fühlt sich jetzt toll. Ihre Herrin bekommt keine Kinder. Und jetzt hat sie ein Kind von Abraham. Und natürlich zeigt sie das der Sarai. Und sie ist zutiefst verletzt. Zutiefst verletzt. Und wir merken hier, wie die Konflikte, die ehelichen Konflikte vermehrt werden durch diese Taktik. Taktik des Egos und der geistlichen Kurzsichtigkeit. Und wir lesen in Vers 5, dass sie sich beschwert. Sie beschwert sich bei Abraham. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte, Gott richte zwischen mir und dir. Sie klagt Abraham an jetzt, obwohl das ihr Vorschlag gewesen ist. Er tat, was sie wollte. Und sie schiebt die Schuld auf Abraham. Ehrlich gesagt, meine Erfahrung ist die, wir Menschen, sündige Menschen, sind Experten darin, die Schuld auf andere Personen oder Umstände zu schieben. Oder? Besonders in der Ehe sehe ich das, das ist unheimlich schwierig in der Ehe, weil man so miteinander eng lebt. Wie leicht ist es, die Schuld auf andere zu schieben. Das ist genauso der Sündenfall. Adam, was hast du gemacht? Die Frau. Die Frau, die du mir gegeben hast, er klagt Eva an, seine Frau, oder er klagt Gott sogar an. Zu Eva sagt er, was hast du eigentlich, Eva, was hast du gemacht? Die Schlange, die war in der Garten. Wenn du die Schlange nicht im Garten gehabt hättest, oh Gott, dann wäre nichts passiert. Ehrlich gesagt jetzt, Hand aufs Herz, untersuche, ob du auch die Schuld auf deine Frau und auf andere schiebst. Es gibt keinen Fortschritt, wenn wir das machen. Es gibt keinen Fortschritt im geistlichen Leben, wenn wir das dauernd machen. Man kann nicht errettet werden, wenn man nicht seine Sünde bekennt und lässt. So, was Sarah in ihrer Verletzung, in ihrer Wut, die misshandelt ihre Sklavin, unterdrückt sie. Und das Wort, das dort gebraucht wird, ist dasselbe Wort in Hebräisch, wie die Ägypter, die Israeliten in ihrem Aufenthalt in Ägypten behandelt haben. Brutal. Sklaverei, Schuften von morgens bis abends, Folter und Tod. Und sie, Hagar, natürlich flieht. Liebe Brüder und Schwestern, wir merken, wenn ein Unrecht geschieht, wie das hier durch die falsche Reaktionen der anderen gesteigert wird und verschärft wird. Leid, Schmerz nehmen zu. Alles eskaliert. Und dies führt zur Bitterkeit. Interessant. Paulus sagt im Neuen Testament, ihr Männer seid nicht bitter gegen eure Frau. Wie leicht können wir Männer verbittert werden und auch gegen unsere Frauen oder insbesondere über unsere Frauen. Bitterkeit führt in die Isolation und Distanzierung und Störung der wirklichen Gemeinschaft. Dann ist man miteinander, nebeneinander, aber ist nicht mehr Herz zu Herz. Und dann fragen wir, und viele Menschen fragen in der Not, ja, wo ist denn Gott? Warum lässt er das zu? Ich wiederhole, der Mensch wird sehen, wird ernten, was er gesät hat. Er wird die Folgen seiner Sünde ernten. Hier auf der Erde und wenn hier weniger, dann vielleicht mehr in der Ewigkeit. Es gibt kein Entrinnen vor unserer Schuld, es sei denn, dass wir sie in Jesus Christus finden, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Und alles wiederholt sich, alles, was wir hier sehen, wiederholt sich immer wieder von Generation zu Generation. Wie wünsche ich mir persönlich uns allen, auch als Gemeinde, dass wir fähig sind, Konflikte abzufangen und zu lösen, dass sie sich nicht ausbreiten. Liebe Brüder und Schwestern, das ist die Hygiene unseres persönlichen Lebens und die Hygiene der Gemeinde. Wenn das nicht geschieht, du kannst dich darauf einstellen, das Problem wird nur größer und irgendwann explodiert es. Und dann fragen wir, wo ist Gott? Das ist, was Paulus sagt im Galaterbrief an die Gemeinde: Wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geiste Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gebt Acht auf euch selbst, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Liebe Gemeinde, wir haben gesehen hier das menschliche Elend, das menschliche Durcheinander, der Chaos, das Leid, die Konflikte in den zwischenmenschlichen Beziehung auf der engsten Ebene in der Ehe. Glücklicherweise, Gott ist da. Und jetzt sehen wir das barmherzige Eingreifen Gottes. In Vers 7 lesen wir, Hagar flieht in Richtung Ägypten, sie kommt aus Ägypten, in die Wüste dort, das Gebiet zwischen Palästina und Ägypten, im Norden von Sinai, ist die Wüste Schur. Und sie flieht dort und es heißt in Vers 7, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Viermal kommt in unserem Text hier, dass der Engel des Herrn sprach zu ihm. In den Versen 7, 9, 10 und 11. Und das ist wichtig jetzt, was ist der Engel des Herrn eigentlich? 58 Mal kommt dieser Ausdruck im Alten Testament vor. Wir müssen verstehen, wir müssen die Bibel verstehen, wir müssen Frage stellen. Diese Formulierung ist nicht identisch und nicht gleich der Formulierung im Neuen Testament, etwa der Weihnachtsgeschichte, dass der Engel des Herrn erschien den Hirten auf dem Felde. Weihnachten. Das ist ein Geschöpf dort. Im Neuen Testament bei der Engel auf dem Felder. Und eine genaue Untersuchung dieses Vorkommens im Alten Testament zeigt, dass es sich hier um eine sogenannte Theophanie, das ist ein neues Wort, eine Gotteserscheinung, eine persönliche Erscheinung Gottes. Es handelt sich hier nicht um ein Geschöpf, ein Engel, der im Auftrag Gottes irgendwelche Aufgaben tut, sondern um den Schöpfer selber. Es geht um Gott selbst. Dieses Engel des Herrn ist Gott persönlich. In der Theologie redet man von dem präexistenten Christus. Jesus Christus ist ewig. Und präexistenter Christus bedeutet Jesus Christus, bevor er Mensch geworden ist. Weihnachten. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und dann sehen wir eine Bestätigung, ohne darauf zu gehen. Man kann darüber reden und vielleicht ein Seminar halten über diese Sache. Es heißt im Vers 13, dass hat Hagar erkannt, wer dieser Engel des Herrn ist. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hat, du bist ein Gott, der mich sieht. du bist ein Gott, der mich sieht. Das hat Hagar in ihrem Elend erkannt. Er sieht sie in ihrem Elend und er sieht jeden von uns hier. Alles ist aufgedeckt vor dem Augen Gott. Er kennt und sieht mich und dich, wie wir sind. Und Gott in seiner Barmherzigkeit geht diesem heimatlosen Sklavin nach in die Wüste. Es ist genauso wie Gott im Garten Adam im Garten Eden nach Adam fragt, wo bist du? Und Gott sucht den Menschen und wir sind alle ausnahmslos auf der Flucht. Hagar war auf der Flucht, Gott ging ihr nach und Adam war auf der Flucht und hat sich versteckt und Gott kam ihm nach. Und Jesus Christus sagte von sich selbst, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Er wurde Mensch, Gott wurde Mensch in Jesus Christus und sucht uns, sucht dich und mich. Und er fand sie an dieser Quelle in der Wüste. Und zuerst ruft er sie beim Namen. Gott will dich beim Namen rufen. Und er fragt in Vers 8, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Er stellt ihr eine existenzielle Frage, woher kommst du und wohin gehst du? Eine gewaltige Frage. Kannst du diese Frage für dich selber beantworten? Und wenn wir diese Frage nicht persönlich beantworten können, dann sind wir orientierungslos in diesem Leben. Und es ist interessant, wie Hagar so transparent und ehrlich, und das brauchen wir so dringend, die sagt, ich fliehe vor meiner Herrin. Sie antwortet die Frage ohne Wenn und Aber, ohne Unklarheiten. Sie druckt es nicht herum. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen das lernen, die Wahrheit zu sagen, besonders wenn es unsere Schuld betrifft und unseren Zustand, ohne sie zu schminken. Der Mensch, der sündige Mensch, ist seit eh und je auf der Flucht vor Gott. Sie bringt das auf den Punkt. Keine Ausweichmanöver. Du weißt, wir wissen, wie oft wir ausweichen. Wir wollen gar nicht, dass der andere entdeckt, wo ich stehe. Sie verheimlicht nicht, verheimlicht nicht ihre Sünde. Sie sagt, wie die Wirklichkeit ist. Und weil sie ehrlich ist und es so macht, ihre Sünde bekennt, hat sie Erfolg und es geht weiter in ihrem Leben. Dem Aufrichtigen sagt das Buch der Sprüche, lässt Gott gelingen. Besonders wenn es hier um die persönliche Schuld geht. Und dann redet mit ihr der Engel des Herrn, der präexistente Christus, in Vers 9 und sagt ihr, da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt keinen Frieden, wenn wir nicht umkehren von unserer Schuld und unsere Sünde klipp und klar bekennen und lassen. Hagar, du musst zurückkehren zu deiner brutalen Herrin, die dich besitzt. Du kannst nie zur Ruhe kommen und du wirst unglücklich bleiben, wenn du im Ungehorsam beharrst. Die Sünde zerstört dich und auch stört und zerstört die anderen, mit denen du zu tun hast. Es gibt keine Zukunft, wenn wir unsere Sünde nicht klipp und klar, ohne Wenn und Aber, bekennen und davon ablassen. Deswegen ist Jesus Christus gestorben. Und liebe Brüder, das ist keine oberflächliche Sache. Hören wir mal, was er sagt. Demütige dich unter der Hand deiner Herren. Wir müssen lernen, als Christen Autoritäten Gottes in dieser Welt anzuerkennen. Egal, ob das auf dem weltlichen Gebiet oder geistlichen Gebiet ist. Sonst werden wir großen Schaden erleiden. Nur in dieser Demut können wir Ruhe für unsere Seelen finden. Petrus sagt dasselbe an einer leidenden Gemeinde. Er sagt, demütigt euch unter der Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Wir demütigen uns nicht unter den Menschen. Hagar, demütige dich nicht in erster Linie unter Hagar, sondern weiß, dass Gott allmächtig ist, souverän. Er lässt das zu in deinem Leben für dein Bestes. Und dann sagt Petrus weiter, damit werft, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Wer leidet, soll sich Gott als treuen Schöpfer anbefehlen. Das heißt, wir müssen uns fügen in die Ordnungen Gottes, die in der Bibel klar gezeigt worden sind. Und dann machte er unglaubliche Verheißungen. Segen liegt auf Gehorsam, nicht auf Ungehorsam. Und er sagt ihm im Vers 10, ich werde deinen Samen, deinen Nachkommen so vermehren, dass es nicht gezählt werden kann, in Vers 10. Diese Verheißung wurde den Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob gegeben. Aber nie in der Bibel einer anderen Frau. Sie ist die einzige Frau in der Bibel, die diese Verheißung bekommt. Bewältigend, überwältigend ist sowas, dass Gott so großzügig ist und dass er unser Gehorsam und Vertrauen zu ihm so segnet. Unglaublich. Und dann sagt er, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen geben, Ismael. Warum? Ismael bedeutet, Gott hört, denn er hat auf dein Elend gehört. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, Gott fühlt unser Elend mit, wenn wir auch sogar selbst verschuldet sind. Nur wenn wir Gott gehorchen, nur wenn Hagar zurückgeht zu Sarai, dann hat sie Zukunft, sonst nicht. Und ich möchte hier so klar sagen, dass Gott diszipliniert seine Kinder. Kein echter Christ soll denken, dass er eigenwillig leben, in Sünde beharren kann und verschont wird. Das wird ein Elend sein, wenn ich als ein Christ bewusst im Ungehorsam lebe. David hat es uns erzählt. Tag und Nacht lag deine Hand auf mir. Er redet davon, dass er zerbrochene Knochen hat, weil Gott ihn so diszipliniert. Kind Gottes, nimm das zu Herzen. Und dann wird hier etwas gesagt über den Charakter von Ismael. in Vers 12, und er wird ein Mensch, ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, wahrscheinlich Beduine wird er sein, und steht in seinem Leben hin und her. Es gibt heute Beduinen noch, die auch vertrieben werden von ihrem Land. Und er wird ein heißes Gemüt haben. Auf 180 schnell gehen. Und tatsächlich ist Hagar, ist sie gehorsam und geht zurück. Und dann sagt sie in Vers 13, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott hat das Elend von Hagar gesehen und hat ihr geholfen. Er sieht mich und dich in allen Konflikten unserem Leben, auch in den Ehekonflikten. Gott will uns beglücken. Lass uns, liebe Brüder und Schwestern, loslassen. Ihm alles, was uns so wert ist, oder angeblich denken wir, das wert ist, wie Sarai, dass wir das zu seinen Füßen legen und ihm sagen, Herr Jesus Christus, du musst Herr in meinem Leben, wie wir gesungen haben vorhin, herrsche in uns. Er will mir und dir wie helfen, wie er Hagar geholfen hat. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid, ich will euch Ruhe geben. Und erstaunlich ist in Vers 14, darum nennt man den Brunnen Ber Lahai Roi, also das ist die Hebräisch, also transliteriert, also die Quelle des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, sie ist zwischen Kadesh und Beret. Das ist ein triumphales Zeugnis, dass diese Quelle nach ihrem Erlebnis genannt ist. Sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Name Gottes geworden. Hagar hat eine solche Erfahrung mit Gott gehabt, dass sie einen Namen, einen neuen Namen von ihm entdeckt. Du bist Gott, der mich sieht. Hebräisch El Roi. Welche Gnade, welche Anerkennung, welches Glück in dieser beglückenden Gemeinschaft mit diesem Gott, mit Jesus Christus zu leben. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir haben hier gesehen, wie Gott Hagar gesehen hat und sich ihr in ihrem Chaos, Elend geholfen hat. Und heute lade ich ein, uns alle, dass wir zu ihm kommen. Jesus sagt, wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Und diese Einladung von ihm, von Jesus Christus persönlich, steht am Ende der Bibel, in dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Amen.